glaube, es ergibt einfach Sinn, sich einmal auf eine Person einzulassen und mit ihr das Leben zu verleben. Dass du nicht ständig dein Herz verschenkst und sagst, das ist die eine. Und dann ist es sie es doch nicht. Und dann hast du aber ein Stück von dir weggegeben. Und ich glaube, wenn du wirklich liebst, gibst du ein Stück von dir. Und dann irgendwann ist vielleicht die Richtige da und du hast gar nichts mehr zu bieten. Ich habe auch Menschen kennenlernen dürfen, die augenscheinlich sehr viel Erfolg haben. Auf die andere wirklich neidisch gucken und denken, boah, das hätte ich auch gerne. Aber was die alle gemein haben, ist, dass die immer noch Suchende sind. Den allen scheint immer noch etwas zu fehlen. Versuche das Gebet immer zu beschreiben, als du wirst eingelassen in den Thronsaal. Das ist der Schöpfer aller Dinge. Und du hast eine Audienz. Und das ist das Gebet. Das ist mein Zeichner, also dort der Augenblick, wo ich sozusagen mich niederwerfe vor Gott. Da kann ich alles sagen, was ich auf dem Herzen habe. Du hast einen Freund, der dir bei allem helfen kann. Und du darfst zu ihm und darfst dir das vortragen.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eine neue Folge des MTR-Podcasts, heute mit Nasser Mahmoud. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wie geht's dir, lieber Nasser?
Alhamdulillah, gut. Bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, aber ja, gespannt.
Das musst du nicht. Ich habe mich wieder sehr gefreut, dass du heute dabei bist, dass du hier unsere Einladung angenommen hast. Ich glaube, die meisten, die kennen dich, aber die wissen nicht, dass sie dich kennen. Die kennen deine Stimme nämlich. Darf ich dich bitten, was vorzulesen? Ich habe was vorbereitet.
Okay.
Und in der Tonlage... in der du für MTR auch immer sprichst. Okay. Und dann werden, glaube ich, ganz viele wissen, wer du eigentlich bist, also wer die Stimme dahinter ist.
Okay, ich kann das versuchen, ja. Der verheißene Messias, salatu salam, sagt, unser Paradies befindet sich in unserem Gott. Unsere höchste Freude, unser Genuss liegt in Gott. Denn wir haben ihn gesehen und jegliche Schönheit in ihm gefunden. Dieser Schatz ist es wert, dass man ihn bekommt, selbst unter Aufgabe unseres Seins und sogar wenn er unser leibliches Leben kostet. Dies ist ein Juwel, sogar dann erstrebenswert, wenn es nur durch Aufopferung unseres ganzen Seins und Wesens erreichbar wäre. Ich hoffe, die Betonung war in Ordnung. Aber.
Die war in Ordnung. Ich glaube, jetzt wissen auch alle, wer du bist, okay, durch die Stimme. Man kennt dies, also vor allem in Ahmadiyya Muslim Jamaat, wenn man Dokumentationen, Reportagen oder Beiträge sieht, ist sehr oft deine Stimme dabei. Also du sagst, dass du da bist. Auch darüber werden wir sprechen, über die spirituellen Inhalte. Das war ja ein Zitat vom verheißenen Messias al-Islam und was das für dich als Muslim sein in Deutschland so bedeutet. Ich darf kurz vorstellen, dass du Journalist bist. Du arbeitest als Journalist, hast mit ganz vielen Themen zu tun. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Ist eigentlich auch eine... Witzigerweise zieht sich sowas manchmal durchs Leben und man bekommt das gar nicht mit. Also mein Vater hat auch schon sehr viele Jahre, oder meine Eltern eigentlich, sehr viele Jahre so die Möglichkeit, ehrenamtlich in der Jamaat zu dienen. Und mein Vater hatte, also er hat auch lange gedient und hatte die Gelegenheit, viele Magazine und sowas herauszugeben. Und da habe ich als kleines Kind oft schon mitgewirkt und gar nicht so richtig realisiert, was ich da eigentlich mache, ne? Also ob das... gab früher für Al-Fazl International, also diese Urdu-Zeitung, eine deutsche Einlage, die Azan, also das Azan. Da habe ich mitgewirkt, das Jugendjournal, die älteren Zuhörer, die wirklich Alten, die werden sich vielleicht noch erinnern.
JJJ.
Genau, JJJ oder JJJ, genau. Also all diese Dinge. Und später war es aber tatsächlich so, also du kennst das sicher auch, ich glaube jeder, der das hört und muslimisch geprägt ist oder wie auch immer, der kennt das. Man hat das Gefühl, man ist nicht so richtig repräsentiert. Also ob das kleine oder große Fehler sind, ob das einfach Fehler sind, die in der Berichterstattung gemacht werden, das hat mich total gejuckt. Und ich habe nach dem Abitur und Wehrdienst nicht gewusst, was mache ich jetzt eigentlich?
Du meinst als Muslim, als Migrant?
Und genau, also einfach, also gerade, aber ich finde, glaube, also als Muslim ist das sogar nochmal besonders, weil die Darstellung des Islams gerade in meiner Jugend immer sehr negativ war oder immer mit so einem gewissen Verdacht behaftet. Ne? Also da konnte nichts einfach gut sein, sondern es hatte immer... Da musste irgendetwas dahinter stecken. So. Und es gibt zwei Arten, sich damit umzugehen. Du kannst dich entweder aufregen und ich bin dann eher so jemand, der sagt, okay, dann versuche ich was dran zu ändern. Aber man muss sagen, der Ausschlag war nochmal ganz anders. Das war nach dem Abitur bei einer, also auf der Jalsa, auf unserer Jahresversammlung hier in Deutschland, auf einem Meeting von Hasud, also dem Khalifen, möge Allah sein Helfer sein. Ich weiß gar nicht, ob man das immer noch dazu erklären muss. Ich sage das sicherheitshalber, falls das jemand hört und es nicht weiß. Also mit Hasur, das war ein Meeting von Studenten. Und ja, wie gesagt, ich wusste nicht, was will ich eigentlich arbeiten? Ich bin sehr fokussiert, wenn ich ein Ziel habe. Wenn ich keins habe, ist es immer ganz schlimm für mich. Und eine der Berufsgruppen, die Hasur da genannt hat, die für uns spannend sein könnten oder wo wir was bewegen könnten, war Journalismus. Da dachte ich mir so, ja, das, also ich habe davor schon mit diesen Gedanken gespielt und dann dachte ich mir, okay, das ist ab jetzt meine Mission. Ich bringe jetzt mal muslimische Kompetenz in den Journalismus in Deutschland. Also den gab es vielleicht vorher schon, aber ich hatte das Gefühl, da kann noch viel mehr gehen. Und wollte auch jemand sein, der als praktizierender Muslim eher in der deutschen Medienlandschaft mitarbeitet. Spannend. Und genau, so ist das gekommen.
Es gibt ja sehr oft noch Debatten. Also du hast es aus deiner Jugend erzählt, aber es ist ja nicht so, dass es weniger geworden ist, sondern im Gegenteil. Man spricht sehr oft noch, sehr häufig zum Islam. Es ist, da gibt es auch wirklich alles Mögliche. Wie geht es eigentlich, was geht in dir vor, wenn du so Berichterstattung, Dokumentation, Reportagen zum Islam siehst, die aber nicht deiner Islam, die nicht deinem Islamverständnis entsprechen? Und du das ganz genau einordnen kannst, also so wie meisten Muslime das einordnen können, hey, okay, das ist nicht der Islam, den wir kennen oder den ich lebe. Ja. Was geht da in dir als Journalist vor oder auch erstmal als Muslim in Deutschland?
Ja, ja. Das sind, ja, klar, also ich vereine beides in einer Person, aber es sind vielleicht doch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also einfach als muslimischer Zuschauer denkst du dir so, hä, das stimmt doch überhaupt nicht. Und als Journalist denke ich mir, also man fragt sich, ist das einfach schlechte Recherche? Sind das schlechte Quellen? Oder ist da sogar eine böse Absicht dahinter? Das ist natürlich hart, sowas zu unterstellen. Das will ich auch gar nicht jedem unterstellen. Manchmal hat man aber den Eindruck, weil man sich denkt, also, wer auch immer das gemacht hat, ist eigentlich viel zu gut, um sowas aus Versehen zu machen. Ich habe aber auch tatsächlich den Eindruck, es hat sich was verändert. Ja? Teilweise habe ich sogar den Eindruck, also es wird mit manchen Themen, vielleicht nicht mit dem Islam, ich glaube, da wird immer noch häufig sehr hart ins Gericht gegangen, aber auch bei Migrationsthemen ist man vielleicht zu vorsichtig, einfach Probleme zu benennen, die es tatsächlich gibt. Weil man da wiederum das Gefühl hat, hey, also ist das so korrekt, irgendwas zu sagen, wo man sich denkt, ja, ehrlich sein und ja, auch wirklich, da darf man ja auch kritisch sein, damit umgehen. Das muss sein, wie gesagt, beim Islam.
Absolut, aber es ist ja oft, was Muslime dann auch sagen, hey, das wird, da gibt es die Trennung nicht zum Glauben. Da ist meistens die Verknüpfung zum Islam direkt, wenn es Probleme gibt, Herausforderungen gibt in der Migrationsdebatte.
Ja, immer.
Dann ist immer sofort die Verknüpfung mit dem Islam vorhanden.
Ja.
Nicht immer, also man kann natürlich da auch nicht pauschalisieren, aber sehr oft der Fall.
Ja,
und das zumindest ist ja schwingt das mit. Muslime, ne? Also viele Muslime, ja genau.
Genau, zumindest schwingt das mit. Das Ding ist, natürlich ist als Journalist unsere Aufgabe nicht, Gedanken zu steuern, aber natürlich beeinflussen wir öffentliche Wahrnehmung. Und man kann schon Dinge implizieren. Also zum Beispiel ganz unsäglich fand ich diese Debatte, da haben irgendwelche armen Jugendlichen, ich kenne die jetzt nicht, ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht doch irgendwie was Böses im Schilde geführt haben, aber der Aufreger vor einigen Monaten war, die haben ihren Finger in die Höhe gestreckt und wurden am Flughafen fotografiert und das war ein Riesenaufsehen. Das ist das IS, der IS-Finger. Und jeder Muslim denkt sich so, meine Güte, was ist da los, ne? Also dieser Finger kann so viele Bedeutungen haben für uns Muslime, ne? Da geht es um die Einheit Gottes.
Auch bei der letzten Weltmeisterschaft gab es ja dieselbe Debatte, ja.
Genau, immer wieder. Also wo man sich halt denkt, Leute, das ist, also da muss ich wirklich sagen, für mich war das entweder schlecht recherchiert oder böse Absicht, um da mal wieder so einen kleinen Skandal zu erzeugen. Hey, hier ganz viele IS-Sympathisanten sind am Flughafen und also ganz unsäglich, ganz schlimm. Und wie gesagt, alleine dadurch, dass ich das falsch berichte, habe ich in den Köpfen der Menschen wieder was verfestigt und das nächste Mal, wenn sie irgendeinen ganz lieben Menschen sehen, der vielleicht selbst beim Gebet ne, den Finger hebt, denken sie sich, oh mein Gott, IS. Ganz schlimm. Genau wie mit langen Bärten oder so, solchen Themen. Ja,
ja du bist ja nicht nur, also du schreibst oder berichtest ja nicht nur über den Islam oder Migrationsthemen, aber es ist ja ab und zu schon der Fall gewesen, dass du gefragt wurdest, wenn es gerade um muslimische Themen ging, um islamische Themen ging. Wie war da das Feedback? Wie haben Menschen das aufgenommen, wenn du das aus deiner muslimischen Perspektive berichtet hast? Ich glaube, du hast im Ramadan mal was gemacht. Du hast mal, wenn ein Anschlag passiert ist, hast du das nochmal, hast du dein Mitleid bekundet, aber das auch nochmal eingeordnet, wie der Islam zu Extremismus und so steht. Kannst du vielleicht darüber was erzählen?
Ja, also total gerne. Also erstmal, das ist zum Beispiel einer der Dinge, wo ich sage, also es ist, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. So. Ich bin beim Hessischen Rundfunk und muss da echt sagen, dem wirklich größten Teil der Kolleginnen und Kollegen, Hut ab, die sind da wirklich offen. Das war, damals war ich noch im Volontariat, ne? Das ist so eine Trainee, so eine Ausbildung sozusagen nach dem Studium noch zum Journalisten. Und da sind Anschläge in Brüssel passiert. Ja, das war kurz nach den Anschlägen in Paris. Wenn ich das noch richtig zusammenkriege, ist echt auch wieder ein paar Jahre her. Und da sind so ein paar Dinge in mir vorgegangen. Natürlich war das Thema in der Sendung, es sollte, also um dieses Thema gehen. Und irgendwie hat mich das innerlich aufgewühlt, weil als Muslime kennen wir das leider, dass wir nicht nur die Reaktion haben, dass wir Beileid bekunden möchten und Mitgefühl empfinden für die Opfer und die Angehörigen, sondern im zweiten Augenblick immer auch denken, boah, bitte, bitte, bitte lass es kein Muslim gewesen sein oder irgendjemand, der sich zum Islam bekennt. Weil man immer denkt, ey, das ist die schlimmste Repräsentation unseres Glaubens und es wird, also das verhärtet die Fronten auf beiden Seiten. Ne? Es erzeugt dann wieder Ablehnung gegen den Islam. ne, im ersten Augenblick, die Leute denken, was kommen die hierher und greifen uns an? Und erzeugt dann auch wieder eine Gegenreaktion, weil die Leute denken, ihr seid alle irgendwie rassistisch und antimuslimisch. Und ich habe das so einfach mal kurz zum Ausdruck gebracht und die Kollegen meinten so, ey, das, also bitte kannst du das für die Sendung einmal für uns in so einen Kommentar packen? Und das war tatsächlich die erste Gelegenheit, wo ich das gemacht habe.
Ganz kurz zusammenfassen, was du genau gesagt hast?
Also es ging ganz unterschiedliche Dinge. Also das, was ich eben schon gesagt habe, ne? Dass man immer denkt, ey, also man hat dieses Mitgefühl, ja, mhm. man empfindet mit denen, aber gleichzeitig ist man in dieser Rechtfertigung immer drin. Ne? Und im Endeffekt, was können wir als Muslime tun? Ich verstehe, wenn man Terroranschläge erlebt, dass man dann denkt, ey, irgendwas stimmt doch mit diesem Glauben nicht. Immer wieder Terror und Islam, Terror und Islam. Aber was können wir tun? Also ich kann nicht meine Brust öffnen, das Herz hier vorlegen und sagen, hey, das ist rein, das sind keine bösen Absichten. Ja, es wird uns gerne diese Dakia vorgeworfen. Ey, die sagen vorne rum das, wenn die in der Übermacht sind, die dann machen die das. Und so. Genau, die dürfen eigentlich lügen und so, ja, wo man sagt, ey, nein, der Islam ist strikt gegen die Lüge. Selbst wenn es seinen eigenen Schaden hervorbringt, musst du die Wahrheit sagen. So, ne? Und ich kann das nicht. Ich kann nicht meine Brust öffnen. Wenn ich das machen könnte, dann würde ich das tun. Ja, und am liebsten möchte ich trommeln durch die Straßen rennen. Ich glaube, das war auch eine der Formulierungen. Und möchte allen sagen, ey, das ist nicht die Lehre des Islams. Das widerstrebt dem, widerspricht dem. Also das ist nicht sozusagen, was Allah von uns möchte und es ist auch nicht das, was uns der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorgelebt hat, sondern wirklich widerspricht dem absolut. Aber wie gesagt, du kannst das alles sagen, wenn das nächste Mal irgendjemand irgendwo eine Bombe in die Luft jagt, mit dem Auto in Menschen reinfährt, ist das alles vergessen, weil diese Taten dann lauter klingen als alle Worte, die man sprechen kann. Und wie gesagt, uns bleibt natürlich Nächstenliebe zu zeigen, für Menschen da zu sein, zu helfen, wenn Hochwasser ist, sonstiges. Aber es wird immer übertönt von diesem lauten Terroranschlägen, den Leuten, die unseren Glauben missbrauchen.
Aber trotzdem ist das, also die Verantwortung hast du gerade sehr schön ausgedrückt. Wir müssen vielleicht jedes Mal dasselbe Spiel dann spielen oder das auch zeigen, wie wir dazu stehen. Aber anders geht es dann wirklich nicht.
Ja, es gibt ja auch manche Leute, die sagen, hey, ich habe keine Lust, mich mehr zu rechtfertigen. Mhm. Akzeptiert das einfach. Und ich kenne das Gefühl, jeder, der sich täglich rechtfertigen muss, der kennt das.
Mhm. Weil man den ersten Gedanken hat, hey, das hat nichts mit mir zu tun. Ja, das ist nicht mein Islam, das ist nicht mein Glaube.
Man wird auch müde. Also ja. Ich meine, du musst halt überlegen, also meine frühesten Kindheitserinnerungen gehen schon darum, dass ich mich rechtfertigen muss. Früher war es meine Hautfarbe, also Ausländer sein. Damals, ne, heutzutage sagt man das nicht. Heutzutage ist man Migrant oder hat einen kulturellen Hintergrund, habe ich neuerdings gelernt. Mhm. Wo ich mir denke, hä, was? Deutsch ergibt nicht so richtig Sinn. Aber heute ist es halt hauptsächlich der Islam. Und irgendwann kann man auch nicht mehr. Ich habe das auch manchmal, dass wenn wieder irgendwas passiert, und es eine große Diskussion, ich schalte mich nicht ein. Manchmal ist man einfach, also man ist ausgelaugt, man will das nicht mehr. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ja, ein Pech gehabt, kommt damit klar. Glaube ich nicht. Mhm. Weil ich habe einen Wunsch, dass es eine Harmonie gibt in Deutschland. Mhm. Und ich kann doch nicht Terroristen überlassen, meinen Glauben zu repräsentieren. Mhm. Wenn ich überzeugt bin, dass der Glaube anders ist, dann davon bin ich überzeugt. Ich habe das gesehen, erlebt, gelernt. Dann muss ich irgendetwas tun, um das den Menschen näher zu bringen.
Ja. Das, was du eben angesprochen hast, das überrascht mich jedes Mal. Ich hab das schon mal von dir gehört, dass mit dem, dass du dich als Migrant auch rechtfertigen musstest. Du bist ja in Frankfurt geboren, aufgewachsen.
Ja, ja.
Und ich habe immer so ein Bild gehabt, okay, Frankfurt ist bunt gemischt, Multikulti, ja. Hey, da muss man sich doch nicht rechtfertigen, dass man schwarze Haare hat, dass doch vielleicht ein bisschen anders aussieht, sondern das ist selbstverständlich. Und da hast du ja, also immer wenn du dann davon erzählst, bin ich völlig überrascht, wie das in Frankfurt dann auch möglich ist. Man kennt das vielleicht aus Gebieten, wo nicht viele Ausländer leben, wo nicht viele Migranten leben. Aber Frankfurt, ja.
Ja, aber selbst Frankfurt, selbst unser kleines, süßes Frankfurt hat verschiedene Stadtteile. Bei mir im Kindergarten zum Beispiel, da war das schon Thema, da wollte ein Kind mit mir nicht spielen, hat mich auch, die Beleidigung werde ich jetzt nicht wiederholen, meine Hautfarbe beleidigt. Da denkst du dir als Kind erstmal, was? Hä? Verstehe ich nicht. Mhm. Aber auch später tatsächlich, da war ich an einer Schule, an der es einen geringen Migrationsanteil gab, würde ich das mal nennen. Überwiegend gab es da jetzt vielleicht keine Herausforderung, aber es gab manche Lehrer, die hatten Vorbehalte. Ne, also die dachten, ich erinnere mich bis heute noch, ne, also Oberstufe, Abitur. Ich bin da gerade 18 geworden, durfte das erstmal eine Entschuldigung selber schreiben, habe die eingereicht. Und also ich bin jetzt keiner, den man nicht wahrgenommen hat. Und ein Lehrer, der wollte mir nicht glauben, dass ich, oder der fragte dann so, hattest du Hilfe dabei, die Entschuldigung zu formulieren? Weil die halt so richtig mit, wie ich es meinen Eltern gelernt habe, Briefkopf, also so richtig formell und auch schön formuliert, sehr geehrter Herr, so und der konnte sich das nicht vorstellen. Und ich dachte, wir sind doch jetzt also in der Oberstufe.
Also
vielleicht können wir das schon so, ne? Also vielleicht kann ich Deutsch. Das ist vielleicht nicht so überraschend, ja.
Wie hat das bei dir angefangen mit der muslimischen Identität, dass du realisiert hast, okay, du bist Muslim, das ist eine große Frage, vielleicht können wir da ganz klein anfangen. Ja. Hey, okay, Muslim sein heißt nochmal anders in diesem Land? Oder auch was das bedeutet, Muslim zu sein?
Ja.
Ich glaub, beginnt das ja bei den meisten, glaube ich, beginnt es mit der Schule?
Ja.
Oder in der Schulzeit?
Bei mir war das vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass wir mit sehr vielen deutschen Islambüchern zu Hause aufgewachsen sind. Das war also, wenn uns früher langweilig war, hatten wir kein Handy, haben nicht irgendeinen Quatsch gemacht, wenn man draußen gerade nicht spielen gehen konnte, dann hat man sich halt ein Buch genommen. Es war eine große Leidenschaft von mir, Lesen. Und es gab ja auch schöne Bücher, Islam für Kinder, kennen vielleicht auch noch einige, glaube ich, gibt es auch heute noch. Mhm. Da hast du halt viel darüber gelesen, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel oder seine Gefährten, also heilige Menschen, Vorbilder, wie die ihr Leben verlebt haben und wie die in gewissen Situationen gehandelt haben. Das prägt dich natürlich. Dann andererseits überhaupt das heimische Leben. Also wir sind oft, wir sind regelmäßig in die Moschee gegangen mit unseren Eltern. Zu Hause wurde gebetet. Das hat immer eine große Rolle gespielt. Ne? So richtig, aber es ist ja nochmal was anderes. Ne? Das eine ist sozusagen rituelles Nachmachen von dem, was du siehst.
Ritualisierung quasi, aber dann nochmal.
Ja, diesen Augenblick kann ich, das ist schwer zu fassen. Ne? Also ich habe, Alhamdulillah, das Vergnügen gehabt oder das Glück, früh irgendeine Art von Gotteserfahrung zu machen. Das sind auch, ich sage das jedes Mal, wenn wir über, man redet ja mit vielen Menschen, die vielleicht auch atheistisch sind oder nicht strenggläubig sind oder wie auch immer, darüber. Und ich sage auch immer, ich erzähle nicht alles, weil manche Dinge sind einfach ganz persönliche Erlebnisse, die ich habe, aber ich habe Gott sei Dank sehr früh merken dürfen, also es gibt einen Gott und der antwortet. Und habe da Dinge erlebt und damit ging das los. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch nicht immer so stringent, ne? Also gerade wenn man jung ist, dann hat man vielleicht manchmal auch so einen Minderwertigkeitskomplex. Den hatte ich zum Beispiel auch. Ich weiß, ein starker Teil unserer Muslim-Jamaat der Arbeit ist, und früher war das vor allem eine der sozusagen der großen Sachen, die wir gemacht haben. 1. Januar, andere Leute haben viel Dreck hinterlassen und wir machen das sauber. Mhm. Ich weiß immer noch, ich wurde in der Schule dann mal angesprochen, weil da kam eine Journalistin vorbei, hat dann Leute interviewt. Ich wurde dann auch interviewt und war dann auf einmal in der Zeitung und hat mich eine Lehrerin darauf angesprochen. Und es war so eine Mischung zwischen, also ich habe da nicht versteckt, was ich gemacht habe, aber irgendwie war mir das auch ein bisschen peinlich, so, ne? Weil man immer denkt, so, ja, sauber machen, eigentlich stehen wir doch auch für viel mehr und so. Das war auch ein Prozess, also zu begreifen.
Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich hab das immer, also unsere Lehrer haben uns auch drauf angesprochen, ach, ihr seid das ja mit der Ahmadiyya-Gemeinde. Und ich fand das dann ganz schön, aber so aus dem Aspekt, hey, dass sie realisieren, Muslime sind nicht nur für das, also es gibt auch gute Muslime. Es gibt auch Muslime, die sie in der Gesellschaft einbringen und dann auch wirklich demütig da die Straßen reinigen, ne?
Ich glaube, es hängt auch damit ab, wer dich fragt. Die Lehrerin, die mich gefragt hat, die war super. Also bei der hätte ich eh nicht gedacht, dass sie denkt, oh, die Muslime, das sind die Schlimmen, sondern die, also die kannte mich ja auch. Das hatte sehr viel, wie gesagt, mit mir selber zu tun, ne? Also dieses, oh, ich putze hier die Straße, ne? Bis man später versteht, ja, es hat auch was damit zu tun, sozusagen sein Ego zu überwinden und nicht zu denken, man ist zu gut für etwas. Ja, warum sollen denn andere Leute kommen und das sauber machen? Das kann ich doch genauso gut machen, ne? Einfach, also ich kann mich doch auch für die Gesellschaft einbringen. Ja, aber also ja, ich wie gesagt, ich habe viel gelesen und auch früh so Erfahrungen gemacht und dann kam man halt schnell in die Situation, dass man versucht hat, Dinge zu erklären. Manchmal hat man selber vielleicht nicht alles 100% verstanden, aber genau, aber eine Sache ist mir tatsächlich eingefallen, wenn du sagst, wann es mit der muslimischen Identität losging. Also wie gesagt, früher immer sehr viel gelesen und es irgendwie sehr schnell anscheinend auch verinnerlicht. Und es gibt eine Geschichte, die kam letztens wieder auf, die hat mein Vater wieder erzählt. In der ersten Klasse gab es, weil es bei uns in der Klasse sehr viele unterschiedliche Konfessionen gab, gab es anscheinend einen Streit darum, wessen Gott eigentlich der wahre Gott ist und so weiter und so fort.
In der ersten Klasse.
In der ersten Klasse. Jahren. Ja, genau. Also richtig früh. Und mein Vater erzählt das bis heute noch sehr gerne, weil meine Klassenlehrerin ihn explizit meine Eltern nochmal angerufen hat oder im Elternabend hat sie das dann erzählt. Aber jetzt
unter Schülern, ne?
Ja, genau, unter Schülern. Und weil ich anscheinend die schlichtende Rolle hatte und gesagt habe, also es gibt einen Gott, das ist unser gemeinsamer Gott, jeder betet irgendwie anders, aber also es ist ein Gott und wir müssen uns nicht streiten, wessen Gott der wahre ist, sondern es ist irgendwie einer so. Und also ich, genau, in dem Alter hatte ich irgendwie so ein Bewusstsein für Glauben und für ein Gefühl von Gottes Existenz, aber auch schon sowas wie eine muslimische Identität, würde ich sagen, ja.
Und die Lehrerin hat angerufen und das dann geschildert, hey, das ist genau. Das heute gemacht.
Ich weiß nicht, ob sie angerufen hat oder ob das bei einem Eltern, nee, ich glaube genau, sie hat das im Elternabend erzählt und fand es irgendwie ganz toll, dass jemand in der ersten Klasse das so erzählt hat. Aber wie gesagt, also Alhamdulillah, wirklich das Glück gehabt, in einem Haushalt einfach groß zu werden, wo viel sozusagen über diese Themen oder überhaupt, also über unterschiedlichste Themen und gerade aber viel über den Glauben gesprochen wurde und wo es auch viel zu lesen gab zu dem Thema.
Du bist mittlerweile auch selbst Vater, hast zwei Kinder und da setzt man sich ja auch damit auseinander, okay, wie gibt man das den Kindern mit, wie kann man das vorleben, man muss es ja eigentlich vorleben, also auch wirklich leben, in der Realität leben. Aber du hast es ja vorhin auch angesprochen, jetzt mit diesem Beispiel, aber auch, dass es bei dir sehr früh schon angefangen hat. Weißt du, wie das angefangen hat, was für Gedanken das waren?
Ach, um was geht's als Kind? Ne? Du willst irgendetwas haben und dann haben meine Eltern gesagt, guck mal, also du kannst das dir von uns wünschen und wir können dir versuchen, das zu erfüllen. Aber wenn das ein guter Wunsch ist und du willst, dass es sicher in Erfüllung geht, irgendwann oder vielleicht sofort, dann bete. Das war eigentlich total simpel, ne, was meine Eltern mir dabei gebracht haben und dann hat das funktioniert. Und natürlich am Anfang wissen die Eltern vielleicht auch, was man betet, aber es hat dann auch funktioniert mit Dingen, von denen meine Eltern gar nicht wussten, dass ich sie mir wünsche. Das können banale Dinge sein, wie ich hätte jetzt Lust auf diese oder jene Süßigkeit. Weiß keiner, ne? Und du kriegst sie auf einmal, also obwohl du gar keine zu Hause hattest oder sowas, ja? Oder, also es sind wirklich verschiedenste Dinge. Du suchst etwas, du findest es nicht. Und just in dem Augenblick, wo du betest, findest du das, ja? An einer Stelle, wo du sicher warst, dass du schon dreimal geguckt hast eigentlich. Also irgendwie ganz simpel, dass Dinge einfach werden, das,
Weißt du, warum ich auch frage? Ich kenne dich ja länger, Alhamdulillah, und wir kennen uns ja. Und ich habe immer, wenn ich mit dir spreche, bewundere ich das, dass du einen sehr gefestigten Glauben, Maschallah, hast. Und du, dass dich immer, egal was ist oder was passiert ist, du beziehst das immer auf Gott. Du sagst dann immer, ja, ist möglich, also wenn etwas nicht funktioniert hat, ist möglich, vielleicht will Allah das so haben, vielleicht war das von Allah so gewollt. Das entwickelt sich auch mit dem Alter. Wie hat sich das so bei dir so gefestigt? Ich weiß gar nicht, ob du darüber nachgedacht hast oder nicht nachgedacht hast, ob man das überhaupt so tut. Aber trotzdem entwickelt man sich da ja auch weiter.
Ja, das ist jetzt eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht, wann sich das entwickelt. Also man muss auch sagen, das ist natürlich wellenförmig. Ne? Also mal hast du dieses Bewusstsein stärker. Also du hast schon recht. Ich habe auch das Gefühl, dass da so eine Basis da ist, die ist eigentlich unerschütterbar. Also ich wüsste nicht, was da passieren könnte jetzt. Nur natürlich hat das jeder mal, dann trifft ihn mal ein Schicksalsschlag und dann bist du kurz, boah, okay, wie machen wir das? Aber meistens ist es halt, ich habe da letztens erst drüber nachgedacht, ne? Das ist, im Islam heißt es, also Allah prüft niemanden über sein Vermögen. Das heißt, egal was dich trifft, theoretisch ist in dir drin das Potenzial, diese Situation zu überstehen. Ob du... Ich glaube, ich habe das darüber nachgedacht, als ich ein ganz wirklich trauriges Video gesehen habe von jemandem, der seine Familie verloren hat bei einem Autounfall. Und dann dachte ich mir so, ey, wie stark muss dieser Mensch eigentlich sein? Ne? Weil Allah prüft niemanden über sein Vermögen. Das heißt, er hat das Potenzial, aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen. Voraussetzung ist natürlich Gottvertrauen. Ne? Und also ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebt habe, dass man, also man hört das auch in verschiedensten Situationen immer wieder, ne? Also es hat sehr viel damit zu tun, wie du eine Situation betrachtest. Und am Ende ist es für mich auch so dieses Gefühl, dieses Leben ist ein Zwischenspiel. Also wir sind hier und klar, es gibt hier Freuden, es gibt hier auch Schicksalsschläge und die dürfen dich auch treffen. Das, wir sollen ja nicht empathielos sein, im Gegenteil. Aber als Muslime arbeiten wir auf ein Leben hin, das nach dem Tod in diesem Leben kommen wird. Und ich glaube, du merkst selber, ne, so richtig, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, was ich gerade erzähle, ne, aber ich kann dir nicht sagen, wann das kam, aber irgendwann habe ich einfach das Gefühl entwickelt, wann immer ich nach Gott gerufen habe, dass da irgendwas war. Das ist auch eine Geschichte aus der Grundschule. Ich habe mir den Arm gebrochen, ganz kompliziert. Aber ich habe keinen Schmerz gehabt, weil mein erster Reflex war, Alhamdulillah, einfach zu beten. Und das war so krass, dass, also der Arm war gebrochen, die Knochen verdreht und ins Fleisch gestochen und so. Dass die Ärzte im Krankenhaus, bis sie die Röntgenaufnahmen gesehen haben, nicht glauben konnten, dass der Arm gebrochen war. Weil die meinten, also wenn der gebrochen wäre, der Junge wird hier ausrasten. Kannst du viele Erklärungen für finden, ach, Adrenalin, dies, das und so. Für mich ist es klar, ich habe direkt danach ein Gebet gesprochen und ich habe keinen Schmerz gespürt. Und bin Alhamdulillah aus der Situation rausgekommen. Es war natürlich schlimm, es war nicht schön. Das musste auch operiert werden mehrfach und so. Aber das sind halt Situationen, die ich früh erleben durfte, wo ich gesagt habe, hey, ich hab gebetet und da ist was passiert, was nicht jedes Mal passiert. Das kannst du nicht immer wegdiskutieren, für mein Verständnis. Und wie gesagt, das sind jetzt so ein paar Sachen. Vieles will ich, also das sind meine ganz persönlichen Erlebnisse. Ich glaube, sowas ist es halt. Ne? Und dann wiederum, dass du halt viel von Vorbildern gehört hast, die mit sehr viel Geduld umgegangen sind. Wir wissen von Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, der ein ganzes Buch verloren hat, ein ganzes geschriebenes Buch. Das ist etwas, was du meintest. Ne? Also ein ganzes geschriebenes Buch ist zerstört. Wenn man sich überlegt, was ist denn deine Reaktion, wenn du ein Buch geschrieben hast, ne? Das ganze Manuskript, alles ist weg.
Wochen, Monate
von Arbeit, keine Ahnung, wie viel Recherche, Formulierungen und so weiter drinstecken. Und die Reaktion war, ist mir gut, bitte, okay. Es wird etwas Gutes darin sein. Und das nächste Mal, wenn ich das Buch schreibe, wird es besser werden. Und das sind so Dinge, die man dann irgendwie, also irgendwie hat sich das bei mir, hat das eingesickert. Das ist eingesickert, so dass ich dachte, ja.
In diesem Aspekt musst du ja auch, Alhamdulillah, solche schöne Erlebnisse gehabt haben. Also wenn du wirklich vielleicht einen Rückschlag hattest oder einen Verlust vielleicht auch. Mhm. Also jetzt gar nichts Großes vielleicht, auch was Alltägliches, wenn du sagst, hey, weil das sagst du sehr oft. Und dann, das muss dich ja bei dir gefestigt haben, dass du danach irgendwas Besseres bekommen hast. Ja. Oder dann das Resultat gesehen hast, hey, okay, Alhamdulillah, vielleicht war das Wochen, Jahre, Monate später, dass man realisiert hat, Alhamdulillah, vielleicht war das damals, also vielleicht ist das wirklich so von Gott so gewollt.
Ja, es gibt so vieles, was da sein kann. Also zum Beispiel ein Beispiel fällt mir ein, wo mich auch jemand drauf angesprochen hat, weil oft merkt man das selber nicht. Mhm. Und um Gottes Willen, das soll jetzt auch nicht so klingen, oh, guck mal, wie toll ich bin. Also überhaupt gar nicht. Ne? Aber das war eine Situation, ich habe im Ausland ein Auslandssemester gemacht. Und wir haben unsere Wohnung verloren. Ich war dann noch mit ein paar anderen Kommilitonen aus der Uni. Wir haben unsere Wohnung verloren und alle waren ganz panisch.
Ihr habt ja eure Wohnung verloren.
Ja, der Vermieter war so ein bisschen betrügerisch drauf irgendwie und hat uns da einen riesen Riemen erzählt. Mhm. Wir können es mal konkret machen. Also ich habe in Istanbul mein Auslandssemester gemacht und wir haben dann, also sind sozusagen blind dorthin gereist und haben gesagt, okay, wir finden was, wenn wir vor Ort sind. Das geht schon. Haben auch alle was gefunden tatsächlich, haben sogar alle was in einem Haus gefunden. Vermieter schien total cool, sprach Englisch und so weiter und so fort. Wir haben ja versucht, Türkisch zu lernen. Man hat sich sehr gut verständigen können. Und wir haben wirklich wunderschöne Zimmer gehabt. Wir haben die waren groß, geräumig, sehr schön zentral gelegen in Istanbul, in der Nähe von unserer Uni auch. Und wir haben die schön auf Vordermann gebracht und so weiter. Und irgendwann kam er und meinte, ja, ich habe die eigentlich nicht ganz legal vermietet und die werden bald gecheckt werden, ihr müsst raus. Und wir haben uns unseren Teil schon gedacht, das war dann wohl auch so. Der hatte auch ein Hostel und hat gemerkt, hey, eigentlich ist es voll die Geldgrube, die Goldgrube hier. Das sind Zimmer, die sind wirklich fit gemacht. Da wohnt jeweils einer von denen drin in einer Wohnung mit eigenem Bad und allem. Die konnte er, da hätte man theoretisch auch so, also da standen in einigen Zimmern standen noch mehr Betten, also so Hochbetten. Mhm. Hat sich halt gedacht, ja, dann mache ich halt ein Hostel draus. Da schlafen dann irgendwie nachts 3, 4, 5 Leute drin. Mache ich halt richtig Geld und dann mussten wir halt raus. So, ne? Und dann denkst du dir, ja gut, ich möchte jetzt auch gar nicht mit dem lange diskutieren, ich will da raus. Mhm. Und dann ging es darum, mitten im Studium in Istanbul, und irgendwie auch so viel Uni-Stress gewesen und so viel los, eine neue Wohnung zu finden. Ne? Mhm. Und dann gab es auch diesen Augenblick, also irgendwie nach und nach haben die anderen was gefunden. Und ich war halt der Letzte, der noch nichts hatte und dachte so, ja, keine Ahnung, wird das was? Und so. Aber in dieser ganzen Situation, Alhamdulillah, hatte ich nicht das Gefühl, das wird nicht klappen. Ich wusste, das wird jetzt schon hinhauen. Ne? Und eine der Heimischen sozusagen von den Kommilitonen, die meinte irgendwie so, warum bist du so ruhig eigentlich? Stresst dich das nicht? Macht dir das nicht peinlich? So, nö, es wird alles in Ordnung kommen. Und Alhamdulillah, am Schluss war das so, dass ich in einer besseren Gegend gewohnt habe, in einer wunderschönen Wohnung, die super schön gelegen war. Die schönsten Cafés und Essensmöglichkeiten drumherum, ja, irgendwie der Bosporus ganz in der Nähe, also so, dass man sagen kann, das wirklich war ein Level-Up am Ende. Da wurde die Geduld halt nur ein bisschen geprüft, aber Alhamdulillah.
Du hast auf Gott vertraut.
Das hat sich ausgezahlt. Und das erlebt man immer wieder, es sind auch Situationen, ich habe das vorhin auch schon erwähnt, ne, dass also wir dürfen nicht lügen, auch wenn es zu unserem eigenen Schaden ist, müssen wir die Wahrheit sagen. Ne? Und selbst da, manchmal könntest du dich vielleicht aus einer Situation rausreden, ja, wo dir etwas Unangenehmes passiert ist oder wo du etwas falsch gemacht hast. Mhm. Aber Gottvertrauen ist halt wichtig. Ich erinnere mich, dass wir einmal in der Schule bei einer Unterrichtsstunde zu spät gekommen sind. Beziehungsweise ich habe es gar nicht mehr zu der Unterrichtsstunde geschafft. Und wir haben dann gesagt, ja gut, also schaffen wir eh nicht, dann trinken wir jetzt den Kaffee fertig und dann irgendwie trinken wir noch einen Kaffee, so nach dem Motto, und dann gehen wir halt zurück. Und in der nächsten Stunde fragt der Lehrer dann so, ey, wo wart ihr alle? Und hat jeder halt sein kleines Lügengeschichtchen erzählt und dachte mir so, das ist halt der Augenblick so, ne?
Als Schüler.
Ja, als Schüler, genau. Und denkst du so, ja, ich habe jetzt keine Lust da zu lügen. Und habe gesagt, ja, tut mir leid, ich war ein Kaffee trinken, es hat zu lang gedauert und ich habe eigentlich keine Entschuldigung. Das war eigentlich kein Grund. Und dann hat dieser Lehrer hat gesagt, und, also, wie gesagt, das war so ein Augenblick, da horchst du kurz in dich herein und sagst so, nee, also jetzt geht es halt, ne? Du redest viel. Bist du jetzt bereit auch, ja, vielleicht, was soll da schon passieren, ne? Aber trotzdem ist es nicht schön. Kann auch Ärger geben, keine Ahnung, ob der jetzt zum Direktor rennt oder was auch immer. Zumindest eine unentschuldigte Stunde, ne? Da hat er gesagt, okay, ich mach das jetzt aber, ne? Also ich bin jetzt ehrlich und sag, nee, das war mein Verschulden. Ich hatte keinen triftigen Grund, ich habe gefehlt und war da irgendwie noch länger Kaffee trinken dann, so nach dem Motto. Und dann hat er mich als einzigen im Klassenbuch einfach als entschuldigt eingetragen. Meinst du, ja, du warst ehrlich. dachte ich mir so, okay, Alhamdulillah. Also das ist vielleicht auch so eine kleinere Geschichte, ne? Aber damals in der Schule bedeutet das einem schon viel.
Das wollte ich sagen, wir leben, also auch Fragen, wir leben in einer Gesellschaft, die ist nicht so religiös. Also natürlich gibt es hier auch Moral, aber wir sprechen, wenn wir von der Moral sprechen, haben wir zumindest den Anspruch, wirklich die Moral so auszubauen, einen höchsten Zustand zu erreichen, inshallah. Dass die, ja, inshallah, das ist eine Lebensaufgabe, ja. Da entwickelt man sich immer weiter, immer weiter und dann, man kann nie sagen, hey, Alhamdulillah, ich habe diesen Moralzustand erreicht oder so, ne? Weißt du, was ich meine? Aber man lebt in einer Gesellschaft, die das nicht immer religiös begründet und dann, genau jetzt, wie das mit diesem Beispiel, ne? Man kann sich da sehr oft rausreden und da besteht immer diese Challenge, diese Herausforderung, da seinem Weg treu zu bleiben. Dem, den Ansprüchen, die man sich selbst gestellt hat, Dinge recht zu bleiben. Wie schaffst du das da immer? Immer wenn du geprüft wirst, wenn du denkst, ey, okay, ich könnte es vielleicht auch einfacher haben. Es geht gar nicht so jetzt ums Lügen oder so, aber vielleicht mal jetzt zu so sagen, ja, keine Ahnung, ne? Also auch allein das zu rechtfertigen, warum ich gläubig bin.
Ne?
Also, du bist Journalist, man ist sehr wissenschaftlich hier aufgebaut im Land, man versucht vieles mit der Vernunft zu erklären und dann sich immer wieder auf den Glauben zu beziehen. Das machst du ja in den Diskussionen draußen ja auch oder auch in den Kommentaren, die du veröffentlicht hast.
Ja.
Wie siehst du diesen Aspekt?
Das ist natürlich ein Lebensthema. Also ich persönlich habe den Eindruck, du kannst deinen Glauben, du kannst nur so richtig überzeugt sein, wenn du ihn mal so richtig auf die Probe gestellt hast. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie, guck, also reiz die Grenzen aus oder so, sondern ich meine, frag doch mal, ist das, also stimmt das? Gibt's Gott überhaupt? Ergibt das alles Sinn, was wir glauben? Also ich finde das gefährlich, wenn Menschen ihren Glauben nie hinterfragen. Also wenn sie nie diese Fragen gestellt haben, ja, ich mache das hier aus ritueller sozusagen Nachahmung irgendwie meiner Eltern und meine Vorfahren und so, finde ich mal ganz gefährliches Denken. Genau, finde ich ganz gefährlich. Und ich glaube, das war für mich auch ein Schlüsselaugenblick. Ne? Es gibt auch dieses schöne Buch über Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah, den vierten Khalif, möge Allah Gefallen an ihm haben. Und in diesem Buch wird eine Situation beschrieben, wie Khalifa Rabi Rahimahullah Ta'ala seinen Glauben gefestigt hat. Denn er, und das hat mich damals sehr beruhigt, weil ich dachte so, hey, ist das, ist das so richtig, dass ich da einfach mal auch wissen will, ist das so und so weiter. Und später habe ich, wie gesagt, dieses Buch gelesen und dort hat Khalifa Rabi Rahimahullah Ta'ala genau das Gleiche gehabt. Er hat gesagt, okay, wenn ein Glaube logisch in sich schlüssig ist, Sinn ergibt, ne, und alles sozusagen aufeinander ausgerichtet ist und richtig scheint, ist das der Islam, was bringt das alles, wenn es Gott vielleicht gar nicht gibt? Und hat dann sehr intensiv gebetet und dann eine Antwort von Gott erfahren in einem visionären Traum. Aber dieses, allein dieses, ne, das ist der Khalif gewesen. Ne? Das ist für uns, die sozusagen auch in der Zeit des vierten Khalifen aufgewachsen sind und generell in der Jamaat einfach natürlich, die Khalifen sind Vorbilder, sehr prägend und das sind die sozusagen, die uns unseren Glauben erklären. Ne? Die uns erklären, was der Heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns sozusagen vorgelebt hat, was Allah von uns möchte, ne? Was Hazrat Masih Maud uns schon erläutert hat, all diese Dinge. Und er hat an seinem Glauben gezweifelt und ich finde, das ist echt so ein Kern. Einfach einmal, also nicht gezweifelt, sondern einfach mal hinterfragt.
Genau.
Also einfach mal fragen, so ist das, ich bin kein autoritätshöriger Mensch so in mir. Das muss für mich Sinn ergeben alles. Und so war das ja eben auch. So, gibt es Gott? Ergibt das alles Sinn? Ist das, was ist das eigentlich? Und habe dann auch das Gefühl gehabt, also einerseits konnte ich so offen, Gott sei Dank, mit meinen Eltern reden, konnte da Fragen stellen, habe da Antworten bekommen, ich habe viel lesen können und auch selber Erfahrungen machen können. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, also wenn man das einmal erlebt hat, dann wird dich wirklich nichts mehr umstoßen. Und so ist es dann auch in Situationen außerhalb. Ne? Also dann recht. Am Ende des Tages ist es so, ich muss selber in den Spiegel gucken können. Das ist so eine, das sagen Leute immer, ne? Ich muss in den Spiegel gucken können und so weiter. Aber für mich heißt das wirklich, auch dieses, du hast gesagt, es geht nicht nur ums Lügen, aber gerade dieses Thema Lügen finde ich ein spannendes Thema, ne? Weil hier ist oft so der Eindruck in der hiesigen Gesellschaft, es gibt Leute, die haben gewisse sehr hohe moralische Werte, aber gerade beim Lügen, ja, eine Notlüge tut keinem weh, das schadet doch keinem. Aber mir geht es darum, habe ich das gesprochen, was ich gesehen und erlebt habe? Oder biege ich da gerade irgendwas zurecht? Und damit kann ich zum Beispiel, das will ich nicht, weil ich weiß, ich glaube an Gott und Gott erwartet von mir, selbst wenn es zu meinem eigenen Schaden ist, die ganze Wahrheit zu sagen. Das heißt jetzt nicht, dass man immer alles mit der Brechstange oder mit dem, keine Ahnung, Vorschlaghammer den Leuten einprügeln muss. Es gibt Situationen, die musst du mit Fingerspitzengefühl den Leuten näher bringen, aber Lügen geht halt nicht. Deswegen, also ich halte von diesem Konzept des Notlügens, du hast auch angesprochen, selber auch Vater, mein Sohn hat mich das mal gefragt, irgendwie, er hat irgendwo mal gehört, Notlügen geht, er hat gesagt, nein, geht nicht. Für mich geht Notlügen nicht.
Absolut.
Und ich finde, das hat auch etwas mit Stärke zu tun, dass du dann auch aushältst, was als Resultat herauskommt, wenn du die Wahrheit sagst.
das eine ist das Spirituelle, also das ist eigentlich alles spirituell, aber Muslim sein, das sind ja auch Dinge, die unterscheiden uns dann von der Gesellschaft. Mhm. Gerade in diesem Alter, du hast gerade gesagt, du hast Abitur gemacht, danach bist du, glaube ich, auch zum Bund.
Ja, ja, genau.
Und da, glaube ich, nochmal Muslim sein, ja, ja. Also ein muslimischer Soldat ist ja auch die Seltenheit, also ist nicht oft der Fall. Und aber auch in der Jugend, ne? Also auch die ganzen Partys und das alles.
Ja.
Und sich da wirklich festzuankern und sagen, hey, ich bin da anders.
Ja. Ja, das ist ein interessantes Thema, weil ich glaube, viele haben so eine gewisse Sehnsucht. Also ich kann mich erinnern, dass ich manchmal auch dachte so, wäre das nicht einfacher, wenn man nicht hohe moralische Werte hätte und man könnte, ja, also allein wenn die Leute feiern gehen, natürlich wirkt das erstmal spannend und interessant. Aber wenn du dir das näher anguckst, und das habe ich auch mitgekriegt in der Schule, dann kamen da immer so moralische Dinge damit, mit denen ich aber wiederum nichts zu tun haben wollte. Die Umgebung, in die sie sich begeben haben, die Menschen, mit denen sie sich getroffen haben, alles, was dort sonst geschehen ist, was ich nicht in meinem Leben haben wollte. Und also ich glaube, wie gesagt, es hat alles wieder mit diesem gefestigten Fundament zu tun. Selbst wenn das im ersten Augenblick interessant wirkt, war das dann ganz schnell wieder erledigt. Weil ich dachte, ja, aber das führt alles weg. Also wenn du, ich meine, man kennt dieses Beispiel, ne? Also das, womit du dich umgibst, das beeinflusst dich auch. Du hörst es heutzutage von diesen ganzen Motivationsleuten auf Instagram und so. Mhm. Ja, Circle of Winners und so, ne? Umgib dich mit Leuten, die auch alle hohe Ambitionen haben. Aber das gilt halt auch im Negativen, ne? Wenn das Leute sind, die ihre Probleme nicht anpacken, zum Beispiel, und stattdessen jedes Wochenende ihr ganzes Geld dafür ausgeben, um feiern zu gehen und ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken, dann wirst du irgendwann genau diese Herangehensweise vielleicht zu deiner eigenen machen, dass du sagst, hey, Probleme schiebe ich lieber weg, da geschieht nichts. Und auch dieses sehr ich-bezogene Dasein, ne? Also es geht nicht nur um mich, sondern auch mal aus mir herauszugehen und etwas für andere Menschen zu tun, auch ohne, dass ich etwas zurückkriege dafür. Also für mich hat das alles immer nicht zusammengepasst, also feiern zu gehen, Alkohol sowieso nicht, also für mich ergibt es keinen Sinn, nicht Herr meiner Sinne zu sein.
Wie was würdest du jetzt bei deinen Kindern aktiv tun, damit die auch diesen gefestigten Glauben haben?
Ich meine, das ist immer eine große Herausforderung.
Weil das sind ja so Dinge, die, damit bist du schon schnell konfrontiert.
Ja,
12,
ja.
13, 14
ja.
an, also total. Teilweise vielleicht früher auch.
Ja, also ich meine, du bist selber Vater, du weißt selber, dass das einem manchmal den Schlaf rauben kann. Im Endeffekt kann man nur beten und vorleben. Meine Kinder wissen, dass ich nicht sage, geht nicht feiern und nicht trinken und habe das selber alles gemacht. Wissen, wenn der Papa das sagt, dann hat er das selber auch nicht alles gemacht. Und ich versuche ihnen noch transparenter, noch mehr zu erklären. Also meine Eltern, wie gesagt, bin da echt sehr gesegnet gewesen. Ich habe sehr offen, haben wir über verschiedenste Themen geredet, noch offener mit ihnen zu sprechen. Ich glaube, das ist auch nötig heutzutage. Weil, wie gesagt, klar, gerade als kleines Kind, du hörst Musik, kleine Kinder im Kindergarten lernen schon, sich zu bewegen. Okay, Kindergarten ist eine Sache, aber irgendwann, wenn du älter bist, hör damit auf, lass das. Es geht nicht darum, rhythmisch dich zu bewegen und die Welt zu vergessen. Mhm. Ich verstehe, dass dein Appeal ist, aber dein Ziel ist was anderes. Es ist eben nicht die Welt zu vergessen. Klar, auf eine andere Art dann vielleicht schon, aber eben nicht auf diese Art. Nicht vor Problemen wegzulaufen. Ja? Und also ein Purpose, einen Sinn in deinem Leben zu haben. Mhm. Und ja, also im Endeffekt kann man immer nur darüber sprechen, welche Schäden wir vielleicht darin sehen. Allein auch dieses Thema, also um mal ganz offen zu sprechen, ich hätte das nicht gedacht, aber in der ersten Klasse bei meinem älteren Sohn ist es schon ein Thema mit Freund, Freundin. Und ich finde, ja, die Leute...
Ersten Klasse.
Ja, in der ersten Klasse bin ich sehr früh tatsächlich, ja. Sehr, sehr früh. Mhm. Ich glaube, so früh ging das bei uns nicht los. Und da, ich meine, dieses Gespräch habe ich auch mit Erwachsenen oder mit Bekannten und Freunden. Und das Ding ist, gerade dieses Thema mit Beziehungen, es wird ja heutzutage also sehr viel Wert darauf gelegt, also man erlaubt es, was gefällt. Und wenn man sich nicht lange binden will, ist okay. Und ich meine, es soll jetzt keiner so verstehen, als würde ich irgendjemand irgendwelche Vorschriften machen. Für mich ergibt der Islam aber 100% Sinn. Dass du nicht ständig dein Herz verschenkst und sagst, das ist die eine, das ist die wahre Liebe. Ne? Und dann ist es doch nicht. Und dann hast du aber ein Stück von dir weggegeben. Und ich glaube, wenn du wirklich liebst, gibst du ein Stück von dir. Und dann ist beim nächsten Mal, ist da vielleicht ein Stück weniger. Und du wirst auch immer härter, du verlierst das Vertrauen. Vielleicht entwickelst du irgendwann so, okay, aus einer Beziehung nehme ich mir nur noch, was ich brauche. Ich will gar nicht mehr für die andere Person da sein. Und dann irgendwann ist vielleicht die Richtige da und du hast gar nichts mehr zu bieten. Oder du hältst es gar nicht mehr lange mit einer Person aus. Oder du schwelgst in Erinnerungen. Ja, aber, die, jetzt mal ganz plump gesagt, aber die hat irgendwie die mehr dieselben Filme geguckt wie ich. Oder die hat besser gekocht. Oder, keine Ahnung, die mochte mein Essen mehr oder sowas, ja. Und ich glaube, es ergibt einfach Sinn, sich einmal auf eine Person einzulassen und mit ihr das Leben zu verleben. Auch diese Suche nach ständig, es gibt was Besseres. Ja, vielleicht gibt es irgendeine Person, die in einem Aspekt besser passt. Aber diese ewige Suche, wo führt die denn hin? Und ich glaube tatsächlich, dass das in der absoluten Ableitung, wenn man das sozusagen exponentiell weiter betrachtet, dazu führt, also im Endeffekt sind die Leute alle nicht mehr bindungsfähig. Oder wollen das auch gar nicht mehr. Und ich glaube aber tatsächlich, dass in der Gesellschaft so eine Familie oder überhaupt sozusagen gesunde Beziehungen miteinander, dass man nicht irgendeinen Hintergedanken hat und denkt, ich muss mir aus der Beziehung schnell rausnehmen, was ich kriegen kann, bevor sie wieder vorbei ist oder so. Ne? Oder nur an mich selber denken oder immer mit so einem Argwohn die andere Person zu betrachten, weil man denkt, oh, vielleicht ist sie bald wieder weg oder so. Mhm. Ist das wichtig ist, also dass man einfach ein Vertrauensverhältnis hat, dass man sozusagen einen gesunden Umgang hat mit Mitmenschen und mit anderen Menschen. So.
Musst du dich da immer rechtfertigen? Also ja. Das gibt man in der Gesellschaft. Ja. Hey, warum hast du keine Freundin? Hey, wieso hast du so früh, relativ früh, also geheiratet?
Ja, bei mir war es ja tatsächlich dann doch nicht so früh, aber für die Leute war das...
Trotzdem war es in den 20ern, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, und dann ist es ja also ja. Eigentlich nicht die Norm, in
Deutschland zumindest. Ja, überhaupt heiraten ist ja auch nicht mehr so in, ne? Oder man letztens irgendwie wieder was über Scheidungsraten gelesen, die sind halt total hoch. Klar, muss man sich da immer wieder rechtfertigen. Und das Ding ist...
Wie hast du dich einmal gerechtfertigt?
Also ich habe
genau, finde es mal schön, wie du das ausdrückst. Ne? Also ich glaube, das sind so Gedanken, die haben viele Muslime, ja. Aber du bringst das super zur
Sprache. Okay, danke schön, ich versuche es zumindest. Naja, für mich ist es halt einfach, also es sind halt genau die Argumente. Ne? Also keiner ist gefeit davor, sich vielleicht zu verlieben. So. Also gerade in einer Gesellschaft wie hier. Ne? Aber wie gesagt, wer bin ich da den Moralapostel zu spielen? Aber ich glaube, wenn man sich das...
Deine eigene Erfahrung.
Bewusst, genau, also wenn man sich bewusst macht, ne? Also dieses... Was sozusagen daraus resultiert. Also auch diese Bindungsfähigkeit komplett zu verlieren irgendwann. Argwöhnisch zu sein. Jetzt war noch irgendeine Sache, die habe ich gerade vergessen, die ich noch sagen wollte. Was war das noch gleich?
Mit dem Rechtfertigen, also wollen heiraten? Wir haben über das Heiraten gesprochen. Vielleicht
darüber. Ja. Ach so, genau. Das ist eben auch ein Aspekt. Man hat ja gar nicht mehr die Geduld, lange mit jemandem auszuhalten. Mhm. Ja, das passt mir nicht. Also, wie sie ihre Schuhe da immer an der Tür auszieht. Oder liegen lässt und nicht in den Schuhschrank räumt. Ja, das geht nicht. Nein, das ist. Aber tatsächlich Beispiele auf dieser Ebene schon. Wo man sich halt denkt, ja Mensch, das sind halt zwei Menschen, die zusammenkommen. Es wäre doch langweilig, wenn ihr genau gleich seid. Und man, also Liebe ist nicht immer dieses Verliebtsein und dieses und den Schwärmen und so, sondern eine Liebe hat auch was tief Spirituelles, meiner Ansicht nach. Und irgendwann übersteigt das diese Kleinigkeiten wie Mensch. Der hängt halt seine Jacke immer nicht auf. Oder sie, wie gesagt, sie lässt ihre Schuhe immer vorne stehen. Oder, oh ja, also der kocht nicht so gut, ja. Irgendwie so, es geht gar nicht. Also, das klingt jetzt wirklich lächerlich, ne? Aber es sind manchmal wirklich Dinge auf dieser Ebene. Oder lass es Dinge sein wie, ja, wir haben uns auseinandergelebt, wir hängen nicht mehr immer so. Mensch, aber wenn du eine gemeinsame Basis hast und es verbindet euch etwas und da ist etwas, wie gesagt, ich kann sagen, also in einer Ehe zum Beispiel, also oder wie ich das erlebe, ist eine Liebe ist halt, wie gesagt, nicht diese ewige Schwärmerei und man hängt die ganze Zeit zusammen oder so, sondern da ist ein anderes Vertrauen und aber auch eine andere Geduld. Natürlich kriegt man sich mal in die Wolle. Vielleicht kriegt man sich auch genau wegen so Kleinigkeiten in die Wolle, wie, du hast doch gesehen, die Spülmaschine ist fertig gelaufen, hast du sie nicht ausräumen können. Da, wie gesagt, das muss ich mir an die eigene Nase fassen. Ja, hätte ich machen können. So. Aber das wird nie dazu führen, dass man sagt, boah, also, sorry, das ist jetzt dreimal passiert, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ich glaube, auch das macht viel aus, dass man irgendwann so eine Geduld hat miteinander, dass man nicht sofort denkt, on to the next one, so, hat nicht geklappt, ja, auf nächstes Abenteuer wartet und sich dann am Ende überlegt, alt und allein irgendwo, ja, vielleicht war es doch die allererste sozusagen oder sowas. Und dass man einfach auch, und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man eine gemeinsame Basis hat. Meine Frau und mich zum Beispiel verbindet halt auch unser Glaube. So, das ist etwas, was sozusagen ein gemeinsamer Nenner ist, selbst wenn alle anderen Dinge irgendwann sich ganz unterschiedlich entwickeln. Sie hat keine Lust mit mir irgendwie zusammen das Gleiche zu kochen oder sonst irgendwas. Haben wir eine Basis, auf der wir gemeinsam funktionieren. Und da ist, wie gesagt, also Liebe ist für mich was anderes als bloß wir haben so ähnliche Interessen und das wirkt wie so ein Märchen. Und ich glaube, das war auch mein Argument immer. Ne? Ich sagte, ja, ich möchte nicht irgendwann so abgehärtet sein. Und das hört man doch heutzutage auch. Ganz viele Jugendliche, das ist wirklich sehr erschreckend, die sagen so, brauche ich nicht hier so kurz ausgenutzt auf nächste Beziehung und so. So richtig mit einer Kälte, Gefühlskälte, ja, wo ich mir denke, boah, Leute, ihr macht euer Herz hart.
Aber wenn du dich gerechtfertigt hast, haben Menschen das verstanden? Mhm.
Würde ich schon sagen. Muss nicht jeder meine Meinung teilen am Ende und es kommt auch tatsächlich nicht immer vor.
Das habe ich verstanden, weil es eine ganz andere Sichtweise ist, genau. So wie wir es gängig in der Gesellschaft also überwiegend kennen.
Ja. Ich glaube, was wichtig ist, viele Menschen verbinden natürlich auch den Islam oder Glaube immer mit Zwang. Mhm. Das ist das erste Mal, dass sie hören, das hat einen Grund dahinter. Es hat nicht so, nein, ihr dürft nicht, sondern lasst es. Es ergibt vielleicht nicht so viel Sinn für das Lebenskonzept, das ihr als Muslime habt am Ende. Mhm.
Was mich sehr interessieren würde, deine Zeit bei der Bundeswehr. Das ist ein ganz großer Bogen jetzt, also ein ganz anderes Thema. Aber als Muslim bei der Bundeswehr zu sein, wie kann man sich das vorstellen? Du hast deinen Wehrdienst abgeleistet, also nach deinem Abitur hast du das gemacht.
Genau. Ja, genau.
Damals, du warst nicht hier im Rhein-Main-Gebiet oder so, sondern...
In Baden-Württemberg, genau. Baden-Württemberg, ja, und so Bruchsal bei Karlsruhe ist das. Ja, genau, also... auch übrigens ein Gespräch, das ich letztens mit einem Kollegen hatte, der sich das gar nicht vorstellen konnte.
Das kann man sich auch nicht so gut vorstellen.
Ja, das war übrigens... ist leider nicht so oft. Das war auch einer der Gründe, warum ich hingegangen bin. Also auch da schon neugierig gewesen, so eine journalistische Neugier hatte ich auch schon. Viele hatten so eine Ablehnung gegen die Bundeswehr, aber keiner war halt da. Bei mir war das...
Für nicht nur zur Bundeswehr, weil du neugierig
warst. Nee, also hatte natürlich viel damit zu tun, aber es hatte auch irgendwann, also genau dieses Thema, ne? Ich glaube, ich habe sehr oft versucht, reflektierte Entscheidungen zu treffen. Mhm. So ein bisschen mein Anspruch, ja, also nicht, manche Entscheidungen trifft man aus dem Bauch heraus, aber also gerade solche Entscheidungen dann nicht.
Schön, dass du hier bist.
Und, ja. das war auch ein Thema. Also gehe ich zur Bundeswehr oder nicht? Macht man da was oder nicht? Und erstmal dachte ich pazifistisch, so keine Lust auf Krieg, Gewaltverächter, so nee, möchte ich nicht. Bis ich mir irgendwann überlegt habe, ja, aber du musst dann ja eigentlich, um damals zu verweigern, damals war das ja also Pflichtwehrdienst, hättest du verweigern müssen und da ging es eben darum, dass du das nicht mit dir vereinbaren kannst. Dann habe ich mich gefragt, ja, aber würdest du nicht deine Mitmenschen verteidigen wollen? Da ging es auch wieder darum, dieses Aufopfern. Verstehen manche auch nicht, sagen, das hat doch mit mir nichts zu tun. Also ich bin ab durch die Mitte, so interessiert mich nicht, was mit den anderen ist. Und für mich ist das, gehört das zum muslimischen Selbstverständnis, dass wenn Deutschland morgen angegriffen werden würde und ich in diese Situation käme, dass ich sagen würde, ja, wenn man in der Situation ist, ist immer was anderes, ne? Aber ich sage jetzt mal, was meine eigene Vorstellung von mir selbst ist, dass ich sage, ja, ich würde meine Mitmenschen verteidigen wollen.
Was hat das mit dem Muslimsein zu tun?
Also Muslime sollen ja auch keinen Krieg führen und Frieden ist sozusagen, der Islam heißt Frieden. Aber der Islam sagt eben auch, dass du dich verteidigen sollst. Du hast ein Recht auf Verteidigung. Das ist ja dieser kleine Dschihad, dieser sehr missverstandene Begriff des Dschihad. Ja, also und du hast ein Recht und ich finde, das gehört für mich einfach auch zu dem Selbstverständnis dazu. Wenn meine Mitmenschen bedroht werden mit Tod, mit Vertreibung, Ausrottung, Vergewaltigung und noch Schlimmerem irgendwie, dann werde ich mein Möglichstes tun, um das zu verhindern. Wir sollen auch unsere Grenzen verstärken. Also einfach, um klarzumachen, das ist ein Ort, der sicher bleiben muss. Und als mir klar war, dass ich so denke und dass es eigentlich meine eigene Überzeugung so ist, dass ich immer noch sage, ich bin Kriegsgegner und Gewaltverächter, aber leider die Welt, wie sie ist, braucht eine Verteidigungsarmee. Also diesem Konzept konnte ich mich anschließen. Einsatzarmee gab es damals schon, damit wollte ich nichts zu tun haben. Also ich wollte nicht nach Afghanistan oder sonst irgendwo hin. Genau, und dann muss man sagen, dass das ehrlicherweise auch relativ reibungslos war. Es gab dann den einen oder anderen Vorgesetzten, die auf sehr geschickte Art, also so, dass man sie nicht belangen konnte, antimuslimisch eingestellt waren. Ich durfte auch einige ältere Kameraden kennenlernen, die ein sehr schlechtes Islambild hatten, mit mir das erste Mal mit einem Muslim in Kontakt kamen und hinterher ihr Bild ein bisschen revidiert haben oder total revidiert haben.
Was haben die über die Muslime gedacht? Klassisches Klischee?
Naja, das Ding ist, die Bundeswehr hatte damals mit Muslimen überwiegend zu tun, über Afghanistan, also die Taliban, oder aber, es sind halt, klingt vielleicht krass, aber es ist ein gewisser Menschenschlag gewesen, der zur Bundeswehr gegangen ist. Heute wahrscheinlich noch viel schlimmer als damals. Damals gab es durch den Wehrdienst so eine Durchmischung irgendwie. Also ich habe sogar Linke bei der Bundeswehr getroffen, die wohl nicht links genug waren, um zu verweigern, aber trotzdem links eingestellt. Pazifistisch war da, glaube ich, keiner so richtig oder einige schon, weil die ja dachten, ja, es wird halt nicht passieren, irgendwie hast du ja ein bisschen Spaß und schießt auf ein paar Zielscheiben und fertig, so nach dem Motto. Aber, die Einstellung, die viele halt mitgebracht haben, war eine, ohne Kenntnis zu haben, eine eher rassistische oder Abneigung gegen alles sozusagen Fremde in Anführungsstrichen oder eben geprägt durch Afghanistan, das sind aber unsere Gegner eigentlich und so, ne? Und, Der eine Kamerad, an den ich jetzt denke, der war ein intelligenter Mensch, hat aber noch nie mit Muslimen oder also so richtig viel mit Migranten zu tun. Und das Einzige, was er gehört hat, ist halt irgendwie Schlagzeilen in irgendwelchen Boulevardmagazinen, wo immer auf den Islam eingeprügelt wurde. Der hat aber also immer die Negativbeispiele nur gesehen. Und dann hat er auf einmal über viele Dinge mit mir gesprochen, auch gerade über dieses Dschihad-Verständnis und so weiter, dass es eben gar nicht darum geht, also dass es nicht gerechtfertigt ist, Menschen umzubringen. Dass der Islam dir vorschreibt, du sollst sogar Bäume nicht abholzen während des Krieges. Das Konzept der versalzenen Erde gibt es nicht. Sobald dein Feind von dir ablässt, hast du kein Recht mehr, ihn zu bekämpfen. Du hast eine Verantwortung, dich zu verteidigen und deine Mitmenschen. Aber ab dem Augenblick, wo dein ehemaliger Gegner Frieden will, ist halt Frieden. Dann ist es vorbei. Und das waren so ganz neue Konzepte für ihn. Und er dachte, wie, was? Und ich sagte, guck mal, das ist nicht nur Quatsch, den ich dir erzähle. Kannst du da und da nachlesen? Er meinte, wenn es mal irgendeinen Tag der offenen Moschee geht, gehe ich da mal hin. Weil er dachte so, ach krass, so hat mir das noch nie jemand erklärt. Und total spannend dort war, dort konnte ich mit Glatzen, also mit wirklichen Nazis, Faschos tatsächlich, auch ins Gespräch kommen. Die konnten mir halt nicht einfach einen auf die Nase geben, weil das hätte halt Konsequenzen gehabt. Die wären dann ins Gefängnis gekommen und die Militärpolizei hat sie abgeholt, wie auch immer. Bei vielen habe ich einfach festgestellt, da war nicht viel dahinter. Ich habe aber auch einen getroffen, der hat eine sehr bewegte Vergangenheit gehabt, war auch rechts eingestellt, hat auch, bevor ich dann dort war, das war einer meiner Ausbilder, hat er andere Muslime kennengelernt und war ganz anders eingestellt. Also der ist in so einer Diskussion, irgendwann nachts am Lagerfeuer, wo man sozusagen diesen Wachdienst hatte, bin ich mit einem anderen Kameraden ins Gespräch gekommen, auch wieder gegenüber dem Islam und damals ging es um das Frauenbild auch vor allem. Und dann kam er dazu und hat Partei für mich ergriffen oder für den Islam ergriffen. Ne? Und hat gesagt, ja, das ist aber alles nicht so, wie du denkst. Fand ich auch sehr beeindruckend. Also auch sehr schön.
Ich frage auch deshalb, ich weiß nicht, korrigiere mich, ich war nicht bei der Bundeswehr, aber man hört ja immer so, da gibt es einen gewissen Chorgeist, das ist ein Kameraden und du machst alles mit. Mhm. Und das ist zumindest das Bild, was man so in der Öffentlichkeit ist, sicherlich auch korrigierbar. Aber wenn man dann abends, muss man am Feierabend mal ein Bier trinken und so, und wenn du dann als Einziger in der Truppe dann sagst, mach ich nicht. Ich bin Muslim, ich trinke kein Bier, ich esse kein Schwein.
Ja.
Musstest du dich dafür rechtfertigen?
Ja, also das Thema Schwein, also witzigerweise war der Alkohol nicht das große Thema, Schwein war das Thema. Also es gab wirklich, du könntest daraus eine Netflix-Serie machen mit einem Running Gag, ne? Also das könnte natürlich nicht der Inhalt der ganzen Serie sein, aber ein Running Gag wäre immer wieder, das sind verschiedene Situationen, derselbe Kamerad bei mir sitzt und sagt, aber ein Steak hast du schon mal gegessen. Noch nie ein Schwein. Beim Zähneputzen. Also so gar nicht. Ne? Das war wirklich das Thema. Warum kein Schwein? Und mit dem Alkohol, ja, also natürlich, klar. Leider ist es tatsächlich in Deutschland erlebe ich das heute noch, auch als Journalist so. Ne? Also manche Situationen, da habe ich das Gefühl, du bist erst mit jemandem verbrüdert, wenn du gemeinsam besoffen unterm Tisch gelegen hast. Das kann ich halt nicht. Da habe ich manchmal die Frage in meinem Kopf, wird es da immer eine Distanz geben? Aber die Leute haben das wirklich respektiert, weil das kannten sie nicht. Da ist jemand, der ist noch im jungen Alter, du bist ja, wie gesagt, direkt nach dem Abitur, bist du bei der Bundeswehr. Der hat hier niemanden, der nach ihm guckt. Meine Eltern waren noch nicht da, waren auch keine anderen, die anderen Muslime, die haben das alle nicht ernst genommen, waren alle nicht praktizierend oder vielleicht waren sie auch gar keine Muslime, man hat sie muslimisch interpretiert sozusagen. Und ich habe halt meine Gebete verrichtet, habe kein Schwein gegessen und keinen Alkohol getrunken. Es gab sogar eine Situation, gab es nur Essen mit Schwein. Er sagt, ich esse nur die Beilagen ohne Schwein. Auch das konnten die halt nicht glauben. Aber im Endeffekt haben die meisten das mit Respekt quittiert. Sagt, du ziehst halt durch, woran du glaubst und was du sagst, egal, ob dir jemand dabei auf die Finger guckt oder nicht. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass sich auch einige Freunde bei der Bundeswehr gefunden haben, die sehr großes Vertrauen zu mir hatten einfach. Weil sie ja das Gefühl hatten, das ist auch wieder so eine Situation. Da könnte man einknicken. Da könnte man sagen, selbst wenn man gar nicht trinken will oder mit feiern gehen will oder was auch immer, aber vielleicht ist das gar nicht so gut für mein Standing. Aber da einfach zu sagen, ich bin jetzt geduldig und das ist jetzt halt meine Prüfung so. Und ich glaube doch an das, woran ich glaube. Ich habe da Gründe auch dafür. Ich weiß auch, ich hab gespürt, es gibt Gott und das ist mein Weg, dann muss ich den auch gehen. Und Umkehrschluss hat Gott mir so diesen Respekt von Kameraden gewährt, den ich teilweise selber nicht, also teilweise haben die mich mit Worten, also das hat mich gerührt, wie sie gesagt haben, ich habe noch nie jemanden erlebt wie dich. Und die mir so großes Vertrauen geschenkt haben, so großes Vertrauen. Also mir Dinge anvertraut haben, wo ich dachte, was? Womit verdiene ich das? Und das ist halt alles Gottes Gnade und Gottes Segen sozusagen. Einfach nur, weil ich nichts, so eine Kleinigkeit gemacht habe, mich einfach nach dem gerichtet habe, was er uns als Muslime sozusagen gelehrt hat. Das war eigentlich, ja, also im Endeffekt war das, kann man immer mit einem positiven Ergebnis daraus. Auch wenn es vielleicht in der Situation schwer war. Wie gesagt, da, also mehrere Tage, das war auch auf einer Übung, die körperlich echt anstrengend war, wo es dann immer nur Hauptgerichte gab mit Schwein. Mhm. Wo ich mich geweigert habe, ich habe sehr viel Gewicht verloren innerhalb dieser Tage, wirklich sehr viel Gewicht verloren. Aber im Endeffekt haben die Leute gesagt, okay. Also da ist einer, der tut, was er sagt. Und wie gesagt, also wer bin ich denn? So ein kleines Lichtlein, ne? Aber das sind alles sozusagen die Lehren, also das, was Allah uns aufgetragen hat und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgelebt hat, in meiner mickrigen Art nachgelebt, hat mir so einen Respekt eingebracht, dass ich den nicht für möglich gehalten hätte. Ja. Alhamdulillah.
Du bist ja auch hier in Frankfurt aufgewachsen oder generell in Deutschland haben wir den Segen ja auch. Auch ein anderes Thema, ich glaube ein wichtiges Thema, darüber sprichst du auch oft, wenn es um die Liebe zu Khilafat geht. Wir hatten Alhamdulillah, also wir in Deutschland, haben den Segen, die Ehre, dass Sud immer wieder nach Deutschland kommt, dass wir hier sein dürfen, seine Nähe genießen dürfen. Was sind das für Momente für dich? Du bist ja in Frankfurt aufgewachsen, du hast das mit Rivas Rabi, davon habe ich ganz stark erlebt und mit unserem geliebten Imam, möge Allah sein Helfer sein, auch ganz, ganz stark. Wie geht es da einem? Welche Kraft ziehst du denn daraus?
Boah. Ich glaube, also jemand, der das nicht kennt, für den ist das wirklich schwer zu begreifen. Mhm. Weil man sich, ich meine, ja, wie soll man das erklären? Da ist jemand, mit dem bist du nicht blutsverwandt, ich meine, Hasud hat ja kein, also ich habe nichts Hasud zu bieten. Es gibt Hasud kein Interesse an dem, also, ne, also warum tut Hasud das, was er tut? Nicht, weil ich irgendetwas zurückgeben kann oder so. Aber da ist jemand, der besorgt ist um jedes einzelne Anliegen, das ich ihm vortrage, der für mich betet und in dessen Resultat ich Ergebnisse sehe. Teilweise, wie gesagt, sind das auch wiederum Dinge, die sind hier in Deutschland, in meiner Realität, der Khalif, Kilometer weit weg, viele, viele Kilometer weit weg, betet und es gibt ein Ergebnis. Und in dem Augenblick, wo ich sozusagen einen Brief geschrieben habe, sehe ich ein Ergebnis. Und ja, also für mich ist das also auch wieder, ne, also da sind Menschen, die Khalifen, die tun das, was sie sagen, leben eine extreme Güte vor, extrem. Also in anderen Situationen, ich habe auch auf der Arbeit die Gelegenheit gehabt, mit anderen Menschen zu tun zu haben, die wichtige Positionen sozusagen in der Welt innehaben, die durchorganisierte Tagesabläufe haben, die das manchmal gar nicht böse meinen, aber auch brusk erscheinen können, sehr kalt und abweisend manchmal erscheinen können. Und wenn man Hasud erlebt, der einen Tagesablauf hat, den man, also wenn man den mal gesehen hat oder miterleben durfte, einiges davon wirklich in den Schatten stellt und trotzdem noch mit viel Liebe interagiert mit den Menschen. Wirklich viel Liebe, also mit fühlbar authentischem Interesse, der wirklich mit allen Menschen mit so viel Liebe denen entgegnet, ja, die besten Ratschläge gibt eigentlich auch, ja. Und für mich wirklich einfach das Bindeglied zwischen, also natürlich im Islam haben wir wir glauben an eine direkte Beziehung zu Allah, aber auch nochmal ein verstärkendes Bindeglied zu Allah ist, ja. Daraus ziehe ich extrem viel Kraft. Ich habe da gesagt, wie gesagt, in einer Situation, wo ich schon ein bisschen geliebäugelt habe, auch mit meiner Karriere und dachte, hey, das ist etwas, da, ne, also nicht nur sich ärgern, sondern was verändern kann, war das für mich sozusagen das Zünglein auf der Waage einfach. Also das ist ein Bereich, in dem könnt ihr Gutes tun. So, okay, dann ist das der Weg, dann ist das, was ich mache. Nicht das andere, was vielleicht mehr Geld ergeben hätte oder sonst irgendwas, sondern da kann ich was bewegen, da kann ich Menschen eine Stimme geben, die keine haben, kann da vielleicht für mehr Verständnis untereinander sorgen und so weiter und so fort. Das ist schwer. Du merkst es, also ich kann die Frage, die kann man nicht so gut in Worten, ist ja schwer zu erklären, aber also alles eigentlich, ne?
Ohne Khilafat sind wir nichts. Das sind so Themen, darüber kann man Stunden wirklich sprechen. Also und das macht auch richtig Spaß, mit dir zu sprechen, Nassil. Nassil, vielleicht so ein, zwei Aspekte noch. Ich kann mir vorstellen, dass du als Journalist auch einen sehr hektischen Alltag hast. Ich glaube, als Journalist hat man auch nicht dieses geregelte, hey, ne? Von 8 bis 17 Uhr, 8 bis 16 Uhr arbeitet man da und dann ist alles in Ordnung oder so. Du hast manchmal Projekte, glaube ich, da bist du wochenlang beschäftigt oder musst übers Wochenende hinaus arbeiten. vielleicht, wenn ich jetzt so kurz über das Gebet mit dir sprechen kann. Mhm. Also es, natürlich ist die Beziehung zu Gott. Aber auch das, was das mit einem selbst macht, also dieser Kurzeffekt, so gerade in diesem hektischen Alltag ja auch. Das haben auch viele andere Berufsgruppen sicherlich auch. Aber als Journalist stellt man sich das ja nochmal ganz, ganz extrem vor. Kannst du das nochmal schildern, was so ein Gebet, die täglichen Gebete, oder wenn du so Momente für dich hast, wo du wirklich auf deinen Glauben, auf deine Spiritualität nochmal eingehen kannst, was das für eine Wirkung hat, was ein Zauber dahinter steckt.
Ja, also ich meine, du kennst das, weil, wie du schon sagtest, wir kennen uns. Ich versuche das Gebet immer zu beschreiben als, du wirst eingelassen in den Thronsaal. Das ist der Schöpfer aller Dinge. Und du hast eine Audienz. Und das ist das Gebet. Das ist mein Zeichner, also dort der Augenblick, wo ich sozusagen mich niederwerfe vor Gott. Da kann ich alles sagen, was ich auf dem Herzen habe. Das wünscht sich eigentlich jeder, ne? Du hast einen Freund, der dir bei allem helfen kann, und du darfst zu ihm und darfst dir das vortragen. Das ist nicht wirklich, das ist für mich die Magie. Und wie gesagt, diese Antworten zu erhalten, die auf verschiedenste Art und Weise. Und das finde ich auch immer spannend. Ne? Also für mich, du hörst es immer wieder, sage ich, ja, es hat auch, also es gibt auch immer Gründe. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben schon lange, dass ich für den Glauben nicht mehr Rechtfertigung brauche für verschiedene Dinge. Kein Mensch kann jeden Winkel des Glaubens 100% erfassen. Das ist, oder vielleicht doch, aber also für mich ist es noch nicht möglich gewesen. Aber da, wo ich die Zeit nicht habe oder es noch nicht geschafft habe, da brauche ich manchmal keine Rechtfertigung. Es ist einfach so, ich habe diesen Glauben für mich angenommen, ich bin überzeugt. Aber eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, es gibt immer auch noch eine Erklärung. Und dieser zweite Aspekt, der das ist, gerade in so einem hektischen Alltag ist, du hast einen kurzen Augenblick der Meditation. Also Menschen, sozusagen, die nicht glauben, die nicht beten, würden das eine Meditation nennen. Du hältst kurz inne. Das entschleunigt extrem. Das fokussiert mich sehr. Im Ramadan ist das nochmal krasser als sonst, weil du dann andere Dinge einfach nicht hast, die du sonst auch in deinem Alltag hast. Und du bist so fokussiert. Und kannst, wie gesagt, dem Herrn der Welten kannst du alles vortragen, was du auf dem Herzen hast. Und am Ende gehe ich als gläubiger Muslim dann da raus mit der Überzeugung, alles wird sich zum Guten wenden. Und man sagt ja auch so schön, ne? Also Gott hat drei Antworten auf deine Gebete. Entweder ja, aber nicht jetzt. Ja oder nein, aber du kriegst etwas Besseres dafür. Und ganz ehrlich, wenn du dir das sozusagen vergegenwärtigst, dann kannst du aus dem Gebet immer nur gestärkt hervorgehen. Und es ist ja, also ich meine, das fünfmalige Gebet, ne, das befreit dich auch von all diesen, vielleicht hast du doch mal eine Befürchtung, vielleicht hast du doch eine Sorge, vielleicht bist du auch sauer auf irgendetwas oder du hast irgendeinen negativen Gedanken mit dir, ne, und das wäschst du alles ab. Also sinnbildlich im Wuzu, sozusagen in der Gebetswaschung, bevor du betest und im Gebet geht es alles weg. Und du fokussierst dich auf, also ich fokussiere mich einfach auf das, was für mich wichtig ist. Ich hoffe, es hat Sinn ergeben.
Es hat Sinn ergeben. Das sind so Themen, über die kann man ja stundenlang sprechen. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal, um das nochmal zu vertiefen, inshallah, also mit anderen Aspekten auch. Aber so abschließend, ist es das, was in der Gesellschaft vielleicht auch fehlt? Dieser spirituelle Fühler, den wir nicht ausgestreckt haben? Du hast ja, also gerade in deinem Job hast du ja viel mit diesen Themen zu tun. Du hast mit vielen Menschen zu tun aus unterschiedlichen Bereichen, hast du eben auch selbst gesagt.
Ja.
Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt vorhanden. Also jeder würde diesen Weg gehen, den du gehst, oder den wir versuchen zu gehen.
Ja. Ohne Menschen auf den Kopf stoßen zu wollen, weil natürlich jeder, der das nicht für seinen Lebensweg hält, der wird vielleicht sagen, warum sagst du das? Aber also meine Überzeugung ist, meine Überzeugung ist, das würde einen Mehrwert geben. Einerseits diese Verpflichtung zu haben, weil du weißt, es gibt da jemanden, der achtet auf das, was du tust, und das, was du voraussendest, kommt zurück sozusagen. Das zwingt dich manchmal auch sozusagen diesen inneren Schweinehund zu überwinden und dann, wie gesagt, ehrlich zu sein, obwohl das vielleicht niemandem schaden würde, aber du bist dann trotzdem einfach ehrlich. Und wendest dadurch eine Konsequenz ab, die du vielleicht gar nicht vorhersehen konntest, ne? Die dann doch irgendjemand negativ getroffen hätte. Und das Zweite ist, wie gesagt, ich habe auch Menschen kennenlernen dürfen, die augenscheinlich sehr viel Erfolg haben. Auf die andere wirklich neidisch gucken und denken, boah, das hätte ich auch gerne. Die auch, ob das weltliche Güter sind oder so eine innere Sicherheit ausstrahlen, aber was die alle gemein haben, ist, dass die immer noch Suchende sind. Den allen scheint immer noch etwas zu fehlen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung gewesen, dass den allen, und es ist nicht nur dieses, oh, ich will immer besser werden, sondern wenn ihnen Glaube fehlt, dann, also es gibt etwas, irgendein Loch, das man versucht, mit anderen Dingen zu stopfen. Manche eben dann auch mit Dingen, die wir auch in der hiesigen Gesellschaft nicht gut finden würden. Mit Suchtmitteln oder sonst irgendetwas. Aber es gibt, also ich habe das Gefühl, das ist so ein Teil, da ist eine Antenne. Ich glaube, die Fühler, genau wie du schon sagtest, sind nicht ausgestreckt, aber es gibt sie und die nehmen ein Signal wahr. Aber das wird eben nicht erfüllt, weil wir uns gar nicht mehr damit befassen so sehr. Und ja, ich finde es zumindest wünschenswert, wenn die Menschen dem eine Chance geben. Also einfach mal in sich hineinhorchen und sagen, hey, was wäre wenn? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es die Gesellschaft verändern würde. Also ich bin fest überzeugt, ehrlich gesagt, davon, dass die Gesellschaft verändern würde, ja.
Nasser, vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit.
Ich sage, dass ich da sein durfte.
Ja, viele MTH-Zuschauer und Zuschauerinnen wissen jetzt zumindest, welche Person hinter dieser Stimme steckt. Weil die hört man immer wieder. Und wenn ihr in der Zukunft diese Stimme hört, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dann wisst ihr, das ist der liebe Nasser Mahmoud gewesen. Jazakallah für deine Zeit.
Jazakallah.
Hat mir Spaß gemacht und vielleicht treffen wir uns nochmal, um das Gespräch einfach fortzuführen. Das hört ja nie auf.
Wer weiß, inshallah.
Jazakallah.
Hasan al-Zahar.